Erfundene Krankheiten hat der Spiegel einmal getestet und die gefährlichste ist natürlich das gefährliche Wohlfühlsyndrom, weil wenn die Leute sich wohlfühlen, gehen sie nicht zum Arzt, bringen keine Rezepte in die Apotheke und sorgen nicht für Umsatz. Das ist natürlich eine ganz gefährliche Krankheit. Der Spiegel hat sich damals allerdings nur sehr oberflächlich mit erfundenen Krankheiten befasst. Da ging es dann um so Geschichten wie die Erfindung quasi des der Ursache Nummer eins für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, nämlich das Cholesterin. Und dann hat man, es führte dann dazu, dass man jahrelang Leute mit Tests getestet hat, die überhaupt nicht zwischen positivem und negativem Cholesterin unterscheiden konnten. Und hatte jemand viel gutes Cholesterin in seinen Blutgefäßen, dann hieß es aber, jetzt müssen wir weniger Eier essen und keine Butter mehr und Margarine nur noch Light und so ein Unsinn. Wie verkauft uns die Krankheitsindustrie eigentlich ihre Produkte? Sie verkauft uns ihre Produkte mit Angst. Und ein wunderschönes Beispiel hier nochmal eine Seite aus dem Spiegel, die Abschaffung der Gesundheit. Abschaffung der Gesundheit funktioniert folgendermaßen. Sie müssen schlicht und einfach es schaffen, dass jemand, der gesund wird, krank erklärt werden kann. Und ein ideales Mittel dafür sind die sogenannten Antikörpertests. Haben Sie einen Antikörpertest und die Antikörpertests funktionieren so, die reagieren bei jedem Menschen, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Haben Sie einen Antikörpertest, dann können Sie auch einen kerngesunden Menschen für krank erklären. Das ist ein wunderschönes Beispiel, mit welchem Stilmittel die Pharmaindustrie arbeitet, um uns Angst zu machen, um uns zum Arzt zu kriegen, um uns testen zu lassen und uns Medikamente schlucken zu lassen. Was hätten Sie lieber, einen Cholesterintest oder den Leichenbeschauer? Ich meine, bei den meisten Menschen, die noch nicht pharmakritisch vorgebildet sind, wirkt das natürlich. Und die rennen dann zum Arzt, lassen sich testen und nehmen dann symptomunterdrückende Medikamente ein bis an den Rest ihres Lebens. Angst ist ein ganz wichtiges Stilmittel, teilweise dann auch in der Publikumspresse. Also wenn demnächst etwas mit 160 Sachen auf Sie zukommt, dann ist es nicht Michael Schumacher bei seinem Ferrari-Comeback, sondern sind es Viren, die mit 160 km/h auf Sie losrasen. Und bevor Sie sich umdrehen und vor Angst weglaufen, bleiben Sie lieber noch ein bisschen hier und hören mir zu. Dieses Bildchen kennt eigentlich jeder. Es veranschaulicht, was passiert, wenn jemand Angst hat. Der ganze Körper, psychisch, seelisch, energetisch, packt sich in sich zusammen, sucht Schutz, kann überhaupt nicht mehr klar denken. Und das ist genau das, was die Pharmaindustrie gerne möchte. Sie machen uns Angst, damit wir aufhören zu denken. Denn wenn wir unter Angst sind, das ist ein ganz rudimentärer biologischer Mechanismus. Angst haben wir zum Beispiel, wenn ein Löwe hinter uns herläuft. Wenn ein Löwe unter uns herläuft, dann passiert in unserem Körper Folgendes. Das Intellekt wird abgeschaltet, die Gefühle werden abgeschaltet, Zellregulation, Regeneration, das wird alles abgeschaltet, weil das brauchen wir nicht mehr. Es werden nur noch ganz rudimentäre Teile des Gehirns mit Energie versorgt und natürlich die Muskeln. Und das passiert auch, wenn Viren hinter uns herrennen, ein bisschen im übertragenen Sinne. Nicht? Angst unterdrückt das Immunsystem und wenn jetzt hier in Zeiten der Schweinegrippe so viel Angst vor H1N1 gezüchtet wird, dann muss man ganz einfach sagen, aufgrund der immununterdrückenden Wirkung von Angst, nützt Angst vor einem Virus eigentlich nur einem, nämlich dem Virus selbst. Vorausgesetzt natürlich, dass dieses Virus existiert. Erinnern wir uns mal zurück an die 50er Jahre. Es ist ja heutzutage fast die gute alte Zeit. Da haben Ärzte und Pharmaindustrie noch nicht mit Angst gearbeitet, sondern haben uns eher in Sicherheit gewiegt vor Sachen, vor denen man in Wirklichkeit besser Angst haben sollte. Reklame für Camel: Mehr Ärzte rauchen Camel als irgendeine andere Zigarette. Tja. Wenn wir mal zurückgehen in der Pharmakologie, dann gibt es so manches Kapitel, worüber die Pharmaindustrie gerne schweigen möchte. Ich war mit einigen kritischen Wissenschaftlern 1998 oder 1999 mal auf der Aktionärshauptversammlung von Bayer. Und da war im Jahr zuvor gerade mit großem Bombast und PR-Aufwand 100 Jahre Aspirin gefeiert worden. Und wir sind dann vorne ans Rednerpult gegangen und haben die Herrschaften gefragt, ob sie denn vorhätten, nächstes Jahr 100 Jahre Heroin mit dem gleichen Aufwand zu feiern. Interessanterweise, was man über Heroin sagen muss, es ist ein Hustensaft für Kinder gewesen. Ist bis in die 20er Jahre verkäuflich gewesen, bis man sich dann wunderte oder bis man dann feststellte, dass die Kinder davon nicht nur so schön ruhig wurden und dass der Hustenreiz nachließ. Und man ist dann auf das nicht ganz so süchtig machende Codein umgestiegen. So, kleines Zitat von Ivan Illich, ein Philosoph. Eine vergebliche, aber sonst harmlose ärztliche Behandlung ist noch der geringste Schaden, die ein wuchernder Medizinbetrieb der modernen Gesellschaft zufügt. Leiden, die aus technisch-medizinischen Eingriffen resultieren, laufen heute der Morbidität durch Verkehrs- und Arbeitsunfälle und sogar der kriegsbedingten Morbidität den Rang ab und machen die Auswirkungen der Medizin zu einer der am schnellsten um sich greifenden Epidemien unserer Zeit. Wir sind heute im Gesundheitswesen, haben wir die Lage, dass die Beiträge ständig steigen und wir dafür immer weniger Leistung bekommen. Das ist eigentlich ein sehr seltsames Phänomen. Man bezahlt fast jedes Jahr mehr und bekommt immer weniger Leistung dafür. Früher kriegte man Brillen bezahlt und all solche Geschichten und kriegte die Zähne schön gemacht. Das ist heutzutage alles gestrichen worden. Natürlich, weil das ganze Geld bei der Pharmaindustrie landet. Man kann es ja auch den Ärzten nicht anlasten. Die Ärzte verdienen seit Jahren, haben die eigentlich keine steigenden Umsätze. Wenn man das Ganze in einen Cartoon packen möchte, dann würde der ungefähr so aussehen. Mich bringt mein Arzt noch ins Grab. Sei froh, als Kassenpatient muss ich wahrscheinlich aus eigener Kraft hinlaufen. Mein Schwerpunkt und mein Spezialgebiet sind das Immunsystem und Infektionskrankheiten, speziell Infektionskrankheiten, die es gar nicht gibt, weil die Mikroben überhaupt nicht existieren, die diese Infektionskrankheiten angeblich verursachen sollen. Und ohne jetzt allzu sehr ins Detail gehen zu wollen, müssen wir uns einmal folgende Absurdität anschauen. Also ich meine, früher war es so, das gab es eigentlich in jeder Hafenstadt, da gab es eine Quarantäne, das kommt von der Zahl 40, weil jeder, der in die Stadt mit dem Schiff aus fernen Ländern einfuhr, wurde 40 Tage in Quarantäne gepackt, meistens in einen Turm bei Wasser und Brot. Und wer das überlebt hat, der galt dann halt nach 40 Tagen nicht mehr als ein Risikofall und durfte sich halt unter die Bevölkerung untermischen. Damit ist es eigentlich auch gelungen, seitdem man diese Quarantäne einführte, fast alle großen Seuchen, die jetzt nicht gerade durch die Lebensumstände in Ende des 19. Jahrhunderts oder so ähnlich bestimmt waren, man hat eigentlich die Seuchen dadurch relativ gut kontrollieren können. Bei den neuen Epidemien, mit denen wir es heutzutage zu tun haben, haben wir es mit aberwitzigen Inkubationszeiten zu tun. HIV braucht von der Infektion bis zu den Symptomen 10 Jahre. Hepatitis C ist noch lahmarschiger. Das Virus braucht 30 Jahre, bis es Symptome verursachen kann. Und die Prionenseuche BSE, die angebliche Prionenseuche BSE, braucht 50 Jahre. Also 50 Jahre nach einem infizierten Steak bricht dann frühestens BSE aus. Und dann werden wir bei dem Spruch, das Leben ist eine sexuell übertragbare Krankheit, die nach einer durchschnittlichen Inkubationszeit von 73 Jahren mit dem Tod endet. Tja, es gibt keine gesunden Menschen, lediglich einige, die nicht ausreichend untersucht wurden, beziehungsweise es gibt noch nicht genügend Testverfahren, mit denen man die Menschen testen kann. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie heutzutage in den USA schon Medikamente entwickelt werden. Die werden gar nicht mehr erprobt durch Tierversuche. Und gut, Tierversuche ist ein schwieriges Thema. Ist die Frage, ob die Erkenntnisse vom Tier überhaupt auf den Menschen übertragbar sind. Aber die werden noch nicht einmal mehr im Menschen getestet. Die Medikamente, die werden an speziellen Zellkulturen ausprobiert und dann wird geguckt, ob sich bestimmte gewünschte biochemische Parameter ändern. Und wenn dies der Fall ist, dann wird das Medikament zugelassen. Ob das Medikament hilft, ob es den Leuten besser geht, ob sie damit länger und besser leben, das interessiert keine Sau. Versuchen wir noch mal eine Seite weiter zu blättern. Ja. Übergewichtig durch Viren. Übergewicht ist durch Viren verursacht. Tja. Hätten Sie mich eine Woche später eingeladen, wäre es wahrscheinlich zu spät gewesen. Im Moment befinde ich mich noch in einem relativ frühen Stadium der Erkrankung. Fokus Online Gesundheit. Hinter der zunehmenden Verfettung der Bevölkerung könnte ein verbreitetes Virus stecken. Forscher haben herausgefunden, dass es Stammzellen in Fettspeicher verwandelt. Nun ja, beschäftigt sich die Wissenschaft immer noch mit und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wie immer können Sie kein isoliertes Virus vorzeigen. Ich jedoch kann es Ihnen zeigen. Ich kann Ihnen genau sogar sagen, wo sich das Fettsuchtvirus versteckt. Es steckt im Eisbein. Schauen wir uns doch mal die Schinkengrippe bzw. Schweinegrippe an und lesen mal die Partitur einer Pandemie. Dieser Herr da, das ist der Dirigent, das ist Kenji Fukuda. Kenji Fukuda war Anfang 2009 war der jetzige WHO-Vizegeneraldirektor Kenji Fukuda noch Abteilungsleiter der WHO in Genf. Ende Februar reiste dann eine US-Regierungsdelegation nach Genf, traf dort Pharmaverbände, eine große Rechtsanwaltskanzlei, die die amerikanische Pharmaindustrie vertritt, und man traf die WHO. Und Wunder, oh Wunder, Wunder, oh Wunder. Eine Woche später wurde Kenji Fukuda zum WHO-Vizegeneraldirektor befördert. Welch ein Zufall. Am 9. März dann hat Sanofi Aventis verkündet, in Mexico City eine Impfstofffabrik für 100 Millionen Euro zu errichten. Und da ist es dann natürlich sehr, sehr praktisch, dass da einige Tage später die Schweinegrippe ausgebrochen ist. So, schauen wir uns die Karriere von Kenji Fukuda mal an. Kenji Fukuda ist Influenza-Fachmann, war als Wissenschaftler tätig in den USA und in Japan. Er hat 1997 für die CDC, das ist die Center for Disease Control, quasi das amerikanische Robert-Koch-Institut, er hat für die CDC einen H5N1-Ausbruch in Hongkong und China untersucht. 1999 hat er für die CDC in Asien die Gefahr von H9N2 untersucht. 2003 hat er in China und in Hongkong SARS untersucht. Und 2004 hat er in Vietnam versucht, den H5N1-Ausbruch zu verhindern. Sie sehen, das sind alles Viren und Seuchen, die sind mit einer Gewalt durch den Blätterwald und durch die Tagesschau getrieben worden. Und wir sind wahrscheinlich die letzten Überlebenden dieses Planeten, weil der Rest dieses Planeten ist von diesen Seuchen dahingerafft worden. Also alles völlige Papiertiger. Da ist überhaupt nichts passiert. SARS war eine sehr unspezifische Geschichte, H5N1, das haben wir alles noch vor 3 Jahren in frischer Erinnerung, als die Bundeswehr nach Rügen geschickt wurde, um jeden toten Vogel am Schlawittchen zu packen und auf einen Haufen zu werfen. Das ist also die Karriere von Kenji Fukuda in den letzten 12 Jahren. Dieser Mann hat mit virtuellen Pandemien seine Karriere begründet. Und er hat dabei offensichtlich qualifiziert es, mit Pandemien, die keine Sinn zu tun zu haben, um Generaldirektor der Weltgesundheitsbehörde zu werden. Das finde ich eine relativ seltsame Geschichte. Und Fukuda hat vorher, bevor er bei der CDC tätig war, HTLV-Viren untersucht. HTLV-Viren, HTLV1 und HTLV2, das sind Leukämieviren, die der überführte Wissenschaftsbetrüger Robert Gallo erst versucht hat, als Leukämieursache zu etablieren. Und nachher hat er versucht, die als Ursache von HIV zu verkaufen. Daher auch kommt Ihnen HTLV vielleicht bekannt vor, weil HIV hieß am Anfang HTLV3. Das sind also die Hobbys von Kenji Fukuda. Nebenbei hat er auch noch das chronische Müdigkeitssyndrom untersucht. Eine für die Schulmedizin rätselhafte Krankheit. Wer die Kenntnisse, die Erforschungen der neueren Immunologie in den letzten 15 Jahren erfolgt hat, weiß, dass das eine schwere Immunstörung ist. Und das Golfkriegssyndrom hat er auch untersucht. Wahrscheinlich war er da dafür zuständig zu sagen, ach, das muss irgendwie ein ganz gefährliches Virus sein. Es kann auf keinen Fall daran liegen, dass wir unseren Soldaten 20 zum Teil unerprobte Impfungen gleichzeitig ins Muskelgewebe gejagt haben. So hat also dieser Kenji Fukuda seine Karriere begründet. Oh, da muss ich mich bei dieser netten Dame entschuldigen. Wie auf dem Foto sieht man schon, sie hat ein sehr sanftes Wesen, aber ich habe sie leider ein bisschen in die Höhe gezerrt. Das ist die Generaldirektorin der Weltgesundheitsbehörde und quasi die Chefin von Fukuda. Margaret Chan war von, ich weiß nicht genau, wann sie Gesundheitsministerin in Hongkong wurde, darüber habe ich keine Quellen gefunden, aber mindestens von 1997 bis 2004 war sie Gesundheitsministerin in Hongkong. Sie war bei allen virtuellen Pandemien der letzten 12 Jahre mit Kenji Fukuda in zentraler Position beteiligt. Direkt nach SARS, was sie in Hongkong ganz irrsinnig inszeniert hat. Und die Asiaten sind da ja so ein bisschen schreckhafter. Die rennen dann gleich alle wirklich mit Atemmasken herum. Was auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass man sich in Asien gerne mit Atemmasken vor Straßenstaub schützt. Sie wurde direkt nach SARS in die leitende Position bei der WHO gehievt und ist seit Januar 2007 Generaldirektorin. Wir haben also als Generaldirektor und als Stellvertreter bei der WHO zwei Menschen, die seit 12 Jahren nichts anderes tun, als Pandemien auszurufen, die das Ende der Menschheit bedeuten. Und man muss sich das mal überlegen. Ich glaube, die Welt hat gesundheitlich größere Probleme als die Schweinegrippe oder als H5N1. Wenn aber ein Influenza-Fachmann und eine Influenza-Verwalterin, die obersten Instanzen der WHO sind, dann können Sie sich ausmalen, wo die Gelder hinfließen. Ob da irgendwie, wie man Seuchenbekämpfung von existierenden Seuchen in Afrika machen kann, da ist ja kein Geld mehr dafür da. Das geht hier alles für die Schnitzelgrippe drauf. Ich möchte hier ein Buch zeigen von einem ehemaligen Lehrer, mit dem ich mich unterhalten habe und von dem ich einen Vortrag gehört habe. Es ist Friedrich Klamroth, ADS, eine Impffolge. Der Mann hat ziemlich gut recherchiert und hat sich damit mal befasst, einfach zu sagen, warum sind die Kinder heutzutage so viel schwieriger als vor 30 Jahren noch. Als er angefangen hatte, Lehrer zu sein, hatten sie in jeder Klasse einen auffälligen Schüler. Mittlerweile, etwas übertrieben ausgedrückt, haben sie einen unauffälligen Schüler pro Klasse. Und da sind natürlich nicht nur Computer, Überzuckerung und sonstige Chemikalien in der Umwelt für verantwortlich, sondern da gibt es einige andere Stoffe, die in Impfstoffen enthalten sind, die ganz stark im Verdacht stehen, Gehirnschädigungen und Veränderungen zu machen. Sie sehen hier eine Kurve. Die rote Kurve sind die Impfdosen im ersten Lebensjahr. Die blaue Kurve sind die Impfdosen im ersten bis sechsten Lebensjahr. Und da sehen wir, bis Anfang der 70er Jahre gab es eine einzige Impfung im ersten Lebensjahr. Eine einzige. Heutzutage ist es ein Vielfaches. Das hat sich hier über die Zeit so entwickelt, dass heute im ersten Lebensjahr bereits 30 Impfungen gegeben werden. Gut, häufig sind das natürlich Sammelimpfungen, dreifach, vierfach, sechsfach Impfungen. Aber da hat sich einfach die Anzahl der Impfungen verdreißigfacht. Und wenn man sich mal fragt, warum, ich meine, die Menschen waren ja Anfang der 70er Jahre auch nicht ständig krank, alle Seuchen, in der Bundesrepublik sind eigentlich mit dem Verschwinden der Verhältnisse des Zweiten Weltkrieges von alleine ausgestorben. Und zwar bevor die Impfung gegen sie eingeführt wurde. Anfang der 70er Jahre waren wir nicht kränker als heute. Da muss man sich dann einfach fragen, was ist denn passiert, dass die Anzahl der Impfungen ab Anfang der 70er Jahre so etwas von dermaßen explodiert ist? Und die Antwort darauf ist ganz einfach. Es gibt beim Robert-Koch-Institut, wurde 1973, glaube ich, Hans, die STIKO gegründet, eingeführt. War 73, oder? Es war 1973 oder 1974 wurde die Ständige Impfkommission beim Robert-Koch-Institut eingerichtet. Da sitzen mehr oder weniger offiziell Lobbyisten der Pharmaindustrie drin. Das sind auch Ärzte, aber das sind Ärzte, die auf Fortbildungsveranstaltungen reden, die Ehrentätigkeiten haben, die bezahlte Nebentätigkeiten haben. Das ist die Ständige Impfkommission beim Robert-Koch-Institut. Und seitdem die eingerichtet wurde, ist die Anzahl der empfohlenen Impfungen so etwas von explodiert. Zup, 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 zup. Ja, das sind dann die schrecklichen Folgen von Impfungen. Bei dem Kind rechts kommt wahrscheinlich noch ein bisschen BSE dazu. Ebenfalls ein sehr berühmter Impfschadensfall. Soweit ich weiß, hat die Pharmaindustrie ihm bis jetzt nur irgendwie eine Sonnenbrille bezahlt. Mit den restlichen Schäden muss er seit 50, 60 Jahren leben. Ist jetzt etwas klein für die Leute hinten, ich werde es Ihnen vorlesen. Ist ein Ausschnitt aus der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Die Augsburger Allgemeine hat berichtet über eine Forschergruppe, die sich mit Epilepsie befasst hat. Epilepsie ist ja auch so eine Erkrankung, wo man eigentlich gar nicht oder wo die Schulmedizin gar nicht weiß, wo die Ursachen dafür liegen, wo in Zuständen, wenn plötzlich zu viel Eindrücke auf Epileptiker auf ihn zutreffen, wenn er unter Stress gerät, dann geraten die Nerven halt völlig durcheinander, dann ist das Gehirn überhaupt nicht mehr in der Lage, den ganzen Prozess da oben wirklich in geordneten Bahnen funktionieren zu lassen. Und die Augsburger Allgemeine berichtet hier über und zitiert einen dieser Epilepsieforscher, schulmedizinischen Epilepsieforscher. Die Mehrheit der Patienten ist sehr gut mit Medikamenten behandelbar. Diese dämpfen die Erregbarkeit der Nervenzellen oder verstärken die Wirkung hemmender neuronaler Botenstoffe. Ursachen von Epilepsie können Verletzungen oder Fehlbildung des Gehirns sowie Tumore sein. In rund 70% der Fälle ist der Grund für eine Erkrankung aber unbekannt. Neue Forschungen haben gezeigt, dass bei einigen Patienten, bei denen der Epilepsieherd im Schläfenlappen liegt, eine Autoimmunreaktion die Ursache sein kann. Dabei erkenne das Immunsystem körpereigenes Gewebe als fremd an und bekämpfe es, erklärt Köhling, so heißt der Forscher. Das ist kaum verstanden. Wir wissen zum Teil nicht, wogegen sich diese Antikörper richten. Hätte dieser gute Herr Dr. Köhling sich mit der neuen Immunologie befasst, dann wüsste er, wie Autoimmunerkrankungen zustande kommen, nämlich durch zu viel Gifte im Körper. Aber ich möchte hier Ihnen einen kleinen Ausschnitt aus einem Vortrag zeigen, den Dr. Hartmann auf einem der Stuttgarter Impfsymposien, die immer von dem Hans Tolzin, das ist der Herr mit den kurzen Haaren und dem gelben Hemd, der Hans Tolzin organisiert diese Stuttgarter Impfsymposien einmal pro Jahr und hat da immer hochkarätige Gäste. Und einer der Gäste, der eigentlich ziemlich häufig dort ist, ist Dr. Klaus Hartmann. Dr. Hartmann war lange Zeit für Impfstoffsicherheit beim Paul-Ehrlich-Institut zuständig. Und hat dann irgendwann seinen Job dort quittiert, weil er einfach merkte, jetzt auch durch die europäische Zulassungsbehörde kommt so viel Druck, ich kann meinen Job hier nicht mehr so machen, wie ich ihn eigentlich machen sollte, und hat seinen Job dann aus Gewissensgründen quittiert. Jetzt ein Ausschnitt von Dr. Hartmann, wo er über Quecksilber berichtet, was in Thiomersal enthalten ist. Thiomersal ist ein Konservierungsstoff, der früher in sehr vielen Impfungen vorhanden war, den man im Laufe der Zeit dann reduziert hat und der jetzt wahrscheinlich vor seinem Comeback steht. Und Dr. Hartmann zeigt Ihnen jetzt mal einen kleinen Film und kommentiert den.
Und der Film ist so interessant, dass ich ihn mitgebracht habe, weil ich denke, das ist auch das erste Mal gewesen, dass solche Forschung wirklich visualisiert wurde, dass aufgearbeitet wurde, dass man sehen kann, was passiert, wenn bestimmte Substanzen, in dem Falle Quecksilber, auf ein empfindliches Organ wie das Gehirn trifft. Und jetzt werde ich mich bemühen, diese Technik hier in den Griff zu kriegen. Jetzt muss ich das hier erst nochmal zumachen. Das müssen wir jetzt groß machen. So, und jetzt. F4. So, und jetzt, der Text ist original auf Englisch, aber ich werde das für Sie kommentieren, weil ansonsten kriegt man nicht allzu viel davon mit. Das ist eine Arbeit, die aus dem Jahr 2001 stammt, auch publiziert wurde in einem sehr renommierten wissenschaftlichen Journal, das zeige ich Ihnen nachher, von einer Arbeitsgruppe von der Universität von Calgary in Kanada, eine unabhängige Forschergruppe, die weder Geld bezog von Impfstoffherstellern noch von Behörden, sondern universitäre Forschung selbst finanziert. Und die Fragestellung dieser Untersuchung war primär eigentlich gar nicht, Zusammenhang zwischen Impfungen und Hirnentwicklung zu klären, beziehungsweise zwischen den in Impfungen ja enthaltenen quecksilberhaltigen Konservierungsmitteln, sondern da ging es hauptsächlich um Quecksilber aus anderen Quellen, Fischverzehr, Amalgamplomben. Das waren die Blickrichtung der Untersucher, die jetzt hier mit solchen Methoden zeigen, wie Nervenwachstum gerade im ersten Lebensjahr stattfindet. Sie sehen hier, wie sich zwischen den Nervenzellen Verbindungen ausbilden. Sie kennen das Gehirn als lernende plastische Struktur, die sich ständig quasi neu organisiert. Input über unsere Sinnesleitungen wird verarbeitet im Gehirn durch eine ständige Neuverdrahtung und Neuverschaltung zwischen Nervenzellen. Und Sie sehen hier, wie diese Neurone hier dann auswachsen, aussprossen durch die Stimulation der Nervenzellen hin zu anderen Nervenzellen. Und wie diese Neurone sich dann in Form von Synapsen mit anderen Nervenzellen verschalten und neuronale Netzwerke bilden. Und Sie sehen hier in einem, unter dem Elektronenmikroskop im Zeitraffer angedeutet, wie Verbindungswege sich bahnen im Gehirn und was passiert, wenn Sie Quecksilber in Dosen, die noch weit unter dem liegen, was in Impfstoffen enthalten ist, in diesen Versuch einbringen. Das ist natürlich jetzt eine Zellkultur von Nervenzellen, die nicht humanen Ursprungs sind, sondern das sind Schneckennervenzellen. Das spielt überhaupt keine Rolle, weil das im Prinzip genau die gleichen Vorgänge sind. Und Sie sehen eben in diesem Bild, wie das Einbringen des Quecksilbers diese aussprossende Neuronenbahn kappt. Und Sie sehen jetzt hier auch noch weiterhin die Quecksilberatome, die ja auch aus dem Konservierungsmittel Thiomersal abgespalten werden, chemisch wird es zerlegt im Gehirn, wie die dann eben diese auswachsenden Strukturen tatsächlich schädigen. Das kann man sich so bildlich vorstellen, Einbringen von Quecksilber auch in Form von Konservierungsmitteln in ein sich gerade entwickelndes Nervengewebe führt zu Schädigungen an diesen aussprossenden Neuronen. Das Problem dabei ist, dass wir keine Methode haben, im Nachhinein an den Kindern dieses später zu erfassen. Sie sehen hier nochmal, vor Quecksilbergabe sah dieser Spross, der jetzt zu der anderen Nervenzelle hin wollte, so aus. Nach Quecksilbergabe, Degeneration, das Ding ist kaputt, diese Verbindung wird sich nicht bilden können, wenn man hier eben mit Quecksilber, was ja gerade auch bei den Kindern, bei der noch nicht voll ausdifferenzierten Blut-Hirn-Schranke, es gibt keinen Schutzwall zwischen dem Blut, wo dieses quecksilberhaltige Konservierungsmittel natürlich dann zirkuliert, und dem Gehirn. Das geht. Das geht also direkt ins Gehirn hinein und hat eben genau diese Effekte dort vor Ort. Erstmalig, dass solche Ergebnisse in dieser Form präsentiert wurden. Der Film war für mich auch neu, obwohl die Arbeit, die publizierte Arbeit aus dem Jahr 2001 stammt. Aber dieser Film, sehr sehenswert, weil man kann sich wirklich zum ersten Mal bildlich vorstellen, was passiert, wenn man quecksilberhaltige Konservierungsmittel via Impfstoff dem Kind im ersten Lebensjahr verabreicht und damit dann eben genau diese Effekte hier schafft.
Ja, aber die Pharmaindustrie wäre nicht die Pharmaindustrie, wenn sie nicht gleich irgendwelche chemischen Zaubersubstanzen entwickeln würde und die dann gegen die von ihr verursachten Schäden auch wieder helfen. Das ist eine Ritalin-Reklame Anfang, Mitte 70er Jahre. Kontrollierte Studien zeigen seinen Nutzen. Ritalin. Wenn Sie am besten die Kinder 9 oder 10 Jahre alt sollen schon anfangen, Psychopharmaka zu fressen, um die Folgen der Zivilisation auf ihre seelische und körperliche Gesundheit unter Kontrolle zu halten. Und das ist mittlerweile, das fing also in den 70er Jahren an, dass man da die Kinder als Zielgruppe entdeckte. Und mittlerweile sind, glaube ich, ein Viertel oder ein Drittel amerikanischer Schulkinder nimmt schon regelmäßig Psychopharmaka ein. Diese Reklame ist noch etwas älter, die ist Ende der 60er Jahre. Es gibt eine Art von kurzzeitig wirksamen Nembutal, das allen Anforderungen in einer Beruhigungsmitteltherapie gerecht wird. Sehen Sie, wir haben hier ein Kind, das vielleicht gerade mal eben 4 Jahre alt ist. Und es soll mit Barbituraten gefüttert werden. Barbiturate sind, wenn ich das recht in Erinnerung habe, das ist die Wirkstoffklasse von Valium. Ja, es wirkt. Und das ist dann also die Zielgruppe. 4 Jahre alte Kinder sollen dann schon anfangen, Valium zu fressen. Da fragt man sich dann manchmal irgendwie, ob eigentlich mittlerweile die ganze Welt verrückt geworden ist. Die heilige Kuh der Impfungen ist der sogenannte Antikörpertiter. Wenn Sie eine Impfung zugelassen bekommen wollen, müssen Sie danach eine Antikörperreaktion haben, die messbar ist. Das Ganze hat zweierlei Probleme, besonders bei Impfviren. Das Ganze hat zwei Probleme. Erstens, Antikörper sind überhaupt nicht spezifisch. Die Natur ist nicht so blöd, so linear zu denken wie die Schulmediziner, dass sie sagt, so, das ist jetzt eine neue Variante eines H95N83-Virus. Da müssen wir uns jetzt ganz unbedingt neuen Antikörper für ausdenken. Nein, Antikörper können an mehrere Antigene, Krankheitserreger haften. Vorausgesetzt, der Antikörper ist in der Lage, an der Oberfläche irgendwie anzudocken. Die Schulmedizin macht sich das unter anderem zunutze, indem sie Antikörpertests für pfeifersches Drüsenfieber mit Hilfe von Pferdeblut herstellt. Pferdeblut gegen Pferdeblut bildet der Mensch genau die gleichen Antikörper wie gegen pfeifersches Drüsenfieber. So viel zum Thema, dass Antikörper spezifisch sind. Aber wollen Sie eine Impfung zugelassen bekommen, dann muss man einen Antikörpertiter haben. Es muss eine Antikörperreaktion stattfinden. Und damit das auch funktioniert, dann würde man nur tote, abgeschwächte oder lebende Erreger den Menschen impfen. Da tut sich nichts. Da lässt sich überhaupt gar nichts messen. Und deswegen werden diese ganzen Chemikalien hinzugesetzt, die das Immunsystem ordentlich fordern. Und dann ist natürlich eine Antikörperreaktion messbar. Wobei das Absurde im Übrigen noch ist, aber das ist nur noch wenigen bis jetzt bekannt, den meisten Ärzten auch nicht. Unser Körper hat 2 Immunstrategien und die Immunstrategie, die über Antikörper funktioniert, hat eigentlich so viel mit Viren nicht zu tun. Die hat ganz andere Aufgaben. Das zentralste Immunsystem, was wir haben, was mit den allermeisten Sachen auch fertig wird, das ist die unspezifische Abwehr, das sehen wir hier vorne. Da werden böse Mikroben einfach von Makrophagen aufgefressen. Diese Art von Immunsystem ist nicht, die wird vererbt, die ist nicht lernfähig. Sie ist sehr einfach strukturiert und funktioniert wahrscheinlich schon seit vielen, vielen tausend Jahren ohne Änderung. wenn jetzt das Problem nicht einfach durch das Auffressen der Mikrobe gelöst werden kann, dann kommen die sogenannten T-Zellen ins Spiel. T-Zellen, das sind die Zellen, die mit AIDS in Mode gekommen sind, weil plötzlich alle, die einen positiven HIV-Antikörpertest hatten, anfingen, ihre T-Helferzellen zu messen. Im Knochenmark werden TH0-Zellen gebildet. TH0-Zellen, das sind diese Helferzellen. Und weil die Natur, ich sagte gerade schon, wir haben zwei Arten des Immunsystems, der spezifischen Immunität, und weil die Natur ziemlich genial ist, produziert sie im Knochenmark immer ordentlich viele TH0-Zellen. Und je nachdem, mit welchen Anforderungen unser Immunsystem gerade zu kämpfen hat, reifen diese TH0-Zellen dann in Richtung TH2-Zellen aus und dann spielt sich diese ganze Antikörpergeschichte ab. Oder aber es passiert etwas, was man erst vor 15 Jahren entdeckt hat. Es ist immunologisch ein viel älteres Immunsystem, trotzdem hat man es erst vor 15, 20 Jahren entdeckt. Während sich die TH2-Abwehr, Antikörperabwehr im Blut abspielt, gibt es auch eine Abwehr, die innerhalb von Zellen funktioniert. Und diese Abwehr, die innerhalb von Zellen funktioniert, wird jetzt TH1 zelluläre Abwehr genannt. Die funktioniert mit Giftgas. Da werden schlicht und einfach die Zellen, in denen sich zum Beispiel gerade ein existentes Virus vermehrt, da wird die Zelle einfach abgeschossen. Das Gleiche irgendwie bei, diese Art von Immunabwehr funktioniert auch gegen Pilze. Und sie funktioniert auch, wenn eine Zelle einen etwas entarteten Stoffwechsel hat und zur Tumor, zur Krebszelle entartet ist, dann wird die komplette Zelle abgeschossen, wenn der Stoffwechsel sich nicht wieder in natürliche Bahnen zurückleiten lässt. Wir haben also zwei Arme des Immunsystems, TH1 und TH2, die beide auf die gleichen Urzellen zurückgehen, auf die TH0-Zellen. Nun haben wir ein Problem. Unser Immunsystem hat sich im Laufe von Millionen im Zuge von Evolution oder Schöpfung mit anschließender Evolution sehr differenziert entwickelt. Und es hat jetzt Millionen Jahre Zeit gehabt, sich zu optimieren, wie man gegen Pilze, Mikroben, Bakterien und andere Bösewichte kämpft. Aber die ganzen Gifte, die wir unserem Immunsystem zumuten, das hat es nicht gelernt, damit umzugehen. Das ist neu für unser Immunsystem. Die Hauptaufgabe des Immunsystems ist es nicht, ständig gegen Mikroben zu kämpfen, sondern das Immunsystem ist auch die Müllabfuhr. 1% unserer Körpermasse wird täglich regeneriert. Und das muss, diese 1% müssen natürlich irgendwie entweder entsorgt werden oder recycelt werden. Und das ist eine der Hauptaufgaben unseres Immunsystems. Wenn wir unser Immunsystem jetzt aber mit lauter Giften, Quecksilber, Blei, Antibiotika, Paracetamol, ganz böse, Chemotherapie, Tabak, Alkohol, UVB-Licht, Pestizide, psychischen und sonstigen Stress, Anabolika, Virustatika, Pilzmittel und solchen Leckereien füttern, dann passiert Folgendes. Dann wird das reduzierte Glutathion in unserem Körper verbraucht. Das ist das einzige Entgiftungsmolekül, was wir haben. Und es ist nicht nur unser Entgiftungsmolekül, es regelt auch die Balance zwischen der Immunität über Antikörper und der zellulären Immunität. Das heißt, jedes Gift, was in Ihren Körper hineinkommt, verbraucht das Molekül, was für das Gleichgewicht ihrer Immunstrategien sorgt. Und das ist das Problem an unserem heutigen Lebensstil. Und das ist natürlich auch das Problem an Impfungen. Was wird dem Körper bei Impfung beigebracht? Etwas völlig Absurdes. Mikroben dringen, außer jetzt bei Verletzungen, Mikroben dringen immer durch Schleimhäute ein. Entweder meistens durch die Bronchien oder durch die Magen- oder durch die Darmschleimhaut. Durch Impfung lernt es, dass Schwermetalle gemischt mit Mikroben plötzlich mitten in der Muskulatur auftauchen. Das ist schon mal die erste Absurdität. Und die zweite Absurdität ist, dass Quecksilber und andere Schwermetalle in den Impfstoffen vorhanden sind und die eben genau die Immunbalance irgendwie stören. Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass es den Körper überhaupt nicht kratzt, wenn er mit Impfviren konfrontiert wird. Und dass deshalb Verstärkerstoffe zugesetzt werden. Wobei es natürlich witzig ist, einen Stoff, ohne den es keine Reaktion gibt, aber mit dem es eine Reaktion gibt, den Verstärkerstoff zu nennen. Denn verstärken kann man ja nur etwas, was vorher schon da war. Da aber Impfviren alleine überhaupt keine Immunreaktion machen, ist dieses Aluminiumhydroxid, um das es jetzt geht, im eigentlichen Sinne kein Immunverstärkerstoff. Es ist ein Antigen, es ist ein ganz schwerer, toxischer Stoff, bei dem das Immunsystem dann quasi Blaulicht und Sirene anschaltet. Schauen wir mal im Deutschen Impfkompendium nach, vierte Auflage 1994. Ich habe das nur mal aus dem Fachchinesischen für Sie übersetzt, weil die allerblamabelsten Sachen müssen Wissenschaftler immer so möglichst kompliziert ausdrücken, dass sie gar nicht erst von jemandem verstanden werden. Also zu Aluminiumhydroxid, diesem Verstärkerstoff, der in sehr vielen, fast allen Impfstoffen drin ist, sagt das Impfkompendium: Impfstoffe mit abgetöteten Erregern lösen in der Regel nur eine schwache Immunreaktion aus. Um überhaupt eine befriedigende Immunantwort zu erzielen, müssen Verstärkerstoffe, in Klammern Adjuvantien, zugesetzt werden. Für humane Impfstoffe sind jedoch bisher nur Aluminiumsalze als Verstärkerstoff zugelassen. Die Wirkungsweise von Verstärkerstoffen ist komplex und bisher noch nicht in allen Einzelheiten bekannt. Heute ist man mehr der Meinung, dass sie eine lokale Entzündungsreaktion hervorrufen. Aha, die Wirkungsweise von Verstärkerstoffen ist bisher noch nicht in allen Einzelheiten bekannt. Man spritzt uns also einen Stoff, von dem man gar nicht so genau weiß, warum er das Immunsystem überhaupt provoziert. Und das ist eine sehr interessante Geschichte. Ich meine, jeder Toxikologe könnte Ihnen sagen, warum das eine Immunreaktion auslöst, wenn man jemandem Schwermetalle injiziert. Bloß die Virologen und die Impfologen, die tun so, als hätten sie ihr Hirn irgendwie unten beim Pförtner abgegeben. Der eine oder andere von Ihnen hat es vielleicht mitbekommen, besonders die Frauen, die vielleicht von ihren Frauenärzten seit 2 Jahren terrorisiert werden, dass sie sich gegen das humane Papillomavirus impfen lassen sollen. Ich möchte noch einmal dem Dr. Hartmann kurz das Wort erteilen und ihm ein bisschen schildern lassen, welches Problem er mit der HPV-Impfung hat.
Wenn Sie hier hinschauen, das ist ein Impfstoff, Gardasil, kennen Sie wahrscheinlich alle aus vielen Diskussionen. Ganz neues Produkt, wird gerade groß beworben. Alle Mädchen zwischen 12 und 15 sollen in Deutschland damit geimpft werden, gebärmutter der Halskrebsimpfung. Das ist ein Produkt, das enthält hier 225 Mikrogramm Aluminiumhydroxid pro Impfdosis. Das ist kein modernes Produkt, das enthält Substanzen, die aus den 20er Jahren stammen und deren Wirkungsweise nicht 100% aufgeklärt ist, aber von denen wir wissen, dass sie Nervenschäden setzen können. Ja, die Nebenwirkung muss ein bisschen Gas geben. Auch der zweite, das ist jetzt noch ein ganz interessanter Aspekt hier bei dem zweiten Papillomavirus-Impfstoff Tervarix von GlaxoSmithKline. Da haben sie jetzt ein sehr interessantes Phänomen, nämlich, dass sowohl Aluminiumhydroxid da drin ist, und zwar auch nicht gerade wenig, 0,5 Milligramm, also mehr als in dem Gardasil, aber zusätzlich hier noch ein zweites Adjuvans, ein neues, neu entwickeltes Adjuvans, was auch Immunhochregulation macht auf einem ganz anderen Weg, aber man hat quasi sicherheitshalber nochmal richtig ordentliche Dosis des altbekannten Aluminiumhydroxids in den Impfstoff mit hineingepackt und hier doch, wie gesagt, zusätzlich dieses neu entwickelte MPL3, ist ein ganz hoch gehyptes Ding bei den Impfstoffherstellern, dieses soll im Prinzip irgendwann mal das Aluminium ersetzen. Scheint aber nicht wirklich so zu funktionieren, dass man so stabile Titerhöhen wie durch Aluminium bekommt, also hat man hier einfach beides mal reingepackt, so nach dem Motto, naja gut, wenn kann ja nicht schaden. Was wir hier auf der anderen Seite sehen, wenn wir diese Studien, ich habe das jetzt nur mal so rauskopiert, Hier dieses ganz großes Problem bei den Adjuvantien ist ja immer, dass die so eine Überreaktion provozieren können. Wenn sie das Immunsystem hochregulieren, kriegen sie Autoimmunprobleme. Dass das Immunsystem durch seine Hektik, in die es versetzt wird, quasi übers Ziel hinausschießt, Toleranzmechanismen durchbricht und körpereigene Strukturen plötzlich angreift. Sowas ist auch hier in diesen Studien passiert bei diesem Cervarix durch die Kombination von zwei Adjuvantien. Hier wird in den Studien, in dem Bericht, in dem Zulassungsbericht, das so dargestellt, als gäbe es kein Problem. Naja, es gab ein paar Fälle von Autoimmunreaktionen, es waren aber nicht immer dieselben und macht ja nichts. Sie haben, wenn Sie das runterbrechen, das waren so viele Leute hier in den Studien drin, und Sie kriegen eine New Onset of Autoimmune Disease, also eine Neuentstehung einer Autoimmunerkrankung in dem Studienkollektiv. Das waren junge Frauen. Kriegen Sie auf 2650 Impfdosen eine Autoimmunreaktion. Und da wissen wir nicht, ob die rückgängig zu machen ist. Autoimmunreaktionen können chronisch sein. Das kann so sein, dass Sie Ihres Lebens nicht mehr froh werden, wenn Sie ein solches Problem hier haben.
Der Hans Tolzin, den ich vorhin schon mal angesprochen habe, hat mich damals im Zusammenhang mit den HPV-Impfstoffen darauf aufmerksam gemacht, dass sich da bei der Zulassungsstudie etwas sehr Absurdes abspielte. Und zwar wurde der Impfstoff verkauft als Placebo getestet. Das heißt, es gibt eine Gruppe, die kriegt den Impfstoff, eine andere Gruppe kriegt Wasser, irgendwas Wirkungsloses gespritzt. Und danach guckt man dann, welche Gruppe weniger Gebärmutterhalskrebs entwickelt. Und haben wir natürlich das Problem, dass man innerhalb einer Impfzulassungsstudie, die über ein paar Monate geht, natürlich überhaupt nicht tatsächlich wirklich feststellen kann, ob da die Frauen, die geimpft sind, jetzt weniger zu Tumoren neigen oder nicht. Aber darauf will ich jetzt gar nicht hinaus, weil die Absurdität war eine andere. Also wir haben über das Aluminiumhydroxid, habe ich Ihnen schon einiges erzählt, und witzigerweise bekam die Placebo-Gruppe das Gleiche, was die Geimpften bekommen haben, bloß ohne das Virus drin. Sie haben also den kompletten Cocktail aus Chemikalien und Aluminiumhydroxid bekommen. Und was in mir dann die Frage aufwarf, ob die medizinische Fachwelt den Begriff des Placebos neu definiert hätte, und ich bin der Einzige, der es nicht gemerkt hat. Ich habe deswegen beim Deutschen Krebsforschungszentrum angerufen. Das Deutsche Krebsforschungszentrum war an den Zulassungsstudien beteiligt und verdient an den Impfstoffen auch mit. Und ich habe die Frau Kohlstedt gefragt, ja, wie kann es denn sein, dass man Aluminiumhydroxid, was ein schweres Antigen, schweres Allergen ist, wie kann man das als Placebo bezeichnen? Es ist ein Allergen ist ja nun wirklich keine immunologisch wirkungslose Substanz. Und die Frau Kohlstedt gab dann den Satz von sich, das Aluminium führt im Körper zu einer Anregung der Abwehrkräfte, ist im Impfstoff enthalten. Das Placebo muss also Aluminium enthalten, um die Abwehrreaktion des Körpers zweifelsfrei dem Impfstoff zuzuschreiben. Ich habe den Satz bis heute noch nicht verstanden, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ich habe den Satz bis heute noch nicht verstanden. Aber das liegt wahrscheinlich darin, dass der Satz nicht zu verstehen ist. Der ist einfach absurd. Ich habe dann bei der Frau Kohlstedt nachgefragt, was würden Sie zu dem Argument sagen, dass ein Stoff mit Wirkung das Gegenteil eines Placebos darstellt? Das irritiert mich. Frau Kohlstedt darauf, wenn wir doch in dem Artikel den Begriff Placebo-Gruppe durch Kontrollgruppe ersetzen, dann dürften Ihre Irritationen ausgeräumt sein. Sie hat behauptet, in keiner Publikation und keiner Presseerklärung des Deutschen Krebsforschungsinstituts wäre jemals von einer Placebo-Gruppe die Rede gewesen. Es steht in jeder Pressemeldung und in jeder wissenschaftlichen Publikation hin. Weshalb ich dann natürlich die gute Frau Kohlstedt nochmal angerufen habe und ihr gesagt habe, belügen könnte ich mich auch selber, und sie gefragt habe, ob sie das eigentlich mit ihrem Gewissen vereinbaren könnte. Denn Sie müssen sich vorstellen, diese humanen Papillomaviren, die Gebärmutterhalskrebs haben, da ist jede Frau sowieso schon mit infiziert. Ja? Jede Frau hat diese Viecher, die meisten Männer auch. Und obwohl sie jede Frau hat, ist das die Hauptursache für Gebärmutterhalskrebs. Und das ist so einer der Momente, wo man rufen möchte, Herr, lass Hirn regnen. Weil so etwas kann ja eigentlich nicht sein, dass so etwas es schafft, öffentlich gefördert zu werden, in die Impfempfehlung aufgenommen wird und am besten jedes junge Mädchen ab der Pubertät mit den Impfstoffen dagegen traktiert wird. Ja, hier sehen wir halt eine neue Art von Gefahr von Männern in Mänteln, die kleinen Mädchen in Parks auflauert. Sie sehen hier einen Vertreter von Merck, der diese beiden Mädels gerne mit gegen das humane Papillomavirus impfen möchte. Ich möchte Ihnen jetzt zum Abschluss, nachdem ich Ihnen meine Sichtweise auf die HPV-Impfstoffe erklärt habe, ein Video zeigen von einer offiziellen DVD. Mädchen checken das, wie den Mädchen dieser Impfstoff mit diesen ganzen Betrügereien und dieser absurden Ausgangsposition, dass die Viren sowieso jeder hat, wie das den Mädchen verkauft wird.
Eine Schutzimpfung gegen Krebs. Ja, die gibt es wirklich. Leider nicht gegen Krebs allgemein, aber zumindest Mädchen können sich schon mal gegen eine richtig böse Krebserkrankung, den Gebärmutterhalskrebs, impfen lassen. In den meisten Fällen sind nämlich sogenannte humane Papillomviren die Ursache für die Entstehung für Gebärmutterhalskrebs. Abgekürzt heißen sie HPV. Rauchen und ungesunde Ernährung fördern die Krebsentstehung zusätzlich. Die HPV-Viren werden beim Geschlechtsverkehr übertragen. Wenn das körpereigene Abwehrsystem dann die Viren nicht erfolgreich zerstört, können sie im Gebärmutterhals Krebs auslösen. Also, jetzt gibt es eine Impfung, die vor der Infektion mit diesen Papillomviren schützt. Man nennt sie HPV-Impfung. Am wirkungsvollsten ist die Impfung vor dem ersten Sex, also wenn ein Mädchen sich noch nicht mit dem Virus infiziert haben kann. Die Impfung bekommt man beim Kinderarzt, beim Frauenarzt oder beim Hausarzt. Dreimal ein Pieks mit der Spritze in den Oberarm. Zwischen der ersten und der zweiten Impfung liegen 2 Monate und zwischen der zweiten und der dritten 4 Monate Wartezeit. Bei Mädchen von 12 bis 17 Jahren übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten. Nach heutigem Kenntnisstand schützt die Impfung mindestens 5 Jahre, wahrscheinlich noch viel länger. Allerdings, auch wenn du geimpft bist, ist es wichtig, ab 20 regelmäßig die Früherkennungsuntersuchung für Gebärmutterhalskrebs zu nutzen, da leider nicht alle krebsauslösenden Viren durch die Impfung erfasst werden. Um ganz sicher zu gehen, solltest du beim Geschlechtsverkehr immer ein Kondom benutzen, um dich auch vor anderen Infektionen zu schützen.
Während an unserer normalen Haut so ziemlich alles abprallt, ist das bei Schleimhäute nicht der Fall. Schleimhäute sind in Interaktion mit dem Milieu, was sie umgibt, und müssen selber etwas tun, damit Mikroben sich nicht in ihnen vermehren. Eine gesunde Schleimhaut bildet antibiotische Stoffe, und wenn diese antibiotischen Stoffe nicht reichen, dann werden irgendwelche Mikroben einfach ausgeschwemmt, ausgeschlemmt, und die fließen dann quasi hinweg. Nun ist die Kosmetik- und Chemieindustrie allerdings auch seit Jahrzehnten dabei, unseren Frauen beizubringen, dass es nichts schlimmer gibt, als wenn es mal ein bisschen riecht im Schritt. Das ist eine wunderschöne Werbung aus den 50er Jahren. Please, Dave, don't let me be locked out of you. Wir sehen eine Frau, die offensichtlich aufgrund ihres Körpergeruchs von ihrem Ehemann ausgesperrt ist. Als Mittel dagegen wird dann Lysol empfunden, a concentrated germ killer, ein konzentrierter Mikrobenkiller. Das Zeug macht also so ziemlich alles platt, was sich in der Vagina dieser guten Frau dort unten befunden hat. Und wenn man so etwas häufiger anwendet, dann hat man natürlich auch das Problem, dass die Schleimhaut vertrocknet, mutiert und ihre Aufgaben überhaupt nicht erfüllen kann. Es gibt auch noch weitere Faktoren, die die Vagina belasten. Sie sehen hier oben noch einen Ausschnitt, wo Frauen empfohlen wird, so etwas möglichst täglich zu machen, weitere Faktoren, die die vaginale Flora beschädigen, sind die antispermizide Beschichtung von Kondomen, benzolhaltige Gleitmittel sowie psychischer Stress. Jeder Stress stört unsere Immunfunktionen. Jetzt mache ich einen kleinen Sprung und das kam mir damals auch so ein bisschen komisch vor. Also ich habe ja beim 11.09., das hat mich ja erst alles gar nicht gestört, aber als dann diese Antragspanik auftauchte, kam mir diese ganze Geschichte ein bisschen spanisch vor. Denn das waren grundsätzlich alles die Leute, die da gestorben sind in Postämtern und in den Poststellen von öffentlichen Behörden. Die waren, einer war 42, der Rest war schon Mitte 50. Das sind also alles Menschen, die durchaus schon sich im Rahmen einer natürlichen Sterblichkeit befinden. Erstmal dieses Pulver in Briefumschlägen und das dann so zielgenau nach dem 11.09. Und alle Leute waren schon ein bisschen älter, die das bekamen. Und der oberste Kapitän dieser Paranoia ist meiner Meinung nach dieser nette junge Herr gewesen. Haben Sie Angst? Seien Sie ängstlich, denn Paranoia ist patriotisch. Eine Apfelschorle bitte. Okay. Paranoia ist patriotisch. Wir hatten es vorhin schon mal, unter Paranoia können wir nicht vernünftig denken. Ein Volk, das unter Angst gehalten wird, ist hervorragend kontrollierbar. Jetzt ein bisschen Nostalgie. Und das sage ich jetzt nicht als Zyniker, sondern als Realist. Denn hier handelt es sich nicht um den 11.09.2001, sondern um ein Werbefoto von 1973, pikanterweise von den Pakistan Airlines. Ja. New York, 16.30 Uhr. Haben halt Werbung damit gemacht, wie nah New York jetzt gekommen ist. Hier habe ich jetzt so einen kleinen Überblick. Ich hatte vorhin ja schon über die TH1, TH2-Geschichte gesprochen und wie wichtig es ist, eine Immunbalance zu haben. Diese beiden Arme des Immunsystems haben völlig unterschiedliche Funktionen. Und wenn dieses Gleichgewicht jetzt gestört ist, man muss sich das so ein bisschen auch vorstellen, wie stetes Tropfen hüllt den Stein. Nicht? Am Anfang ist dann vielleicht eine Mutter, die Medikamente während der Schwangerschaft genommen hat. Danach, nach der Geburt, gibt es Impfungen. Wenn es nach dem Willen unserer Chemie- bzw. Nahrungsmittelindustrie gibt, gibt es danach keine Muttermilch, sondern gibt es schön sterile, künstlich hergestellte Säuglingsnahrung. Dann gibt es am besten bei jedem Husten gibt's Kodeinsaft und wenn das Husten 2 Tage länger anhält, gibt es Antibiotika. Und Antibiotika sind nicht von Pappe, denn Antibiotika zerstören eigentlich die Kraftwerke, die wir in unseren Körperzellen haben, die sogenannten Mitochondrien. Mitochondrien stellen nahezu 100% unserer zellulären Energie her. Das sind ehemalige Bakterien. Sie wissen alle, was oder der eine mehr, der andere weniger, was Antibiotika mit den Bakterien in ihrem Darm machen und ähnliche Auswirkungen, wenn auch nicht so schnell, so gründlich, haben Antibiotika auch auf diese Mitochondrien, diese ehemaligen Bakterien, diese Kraftwerke, die wir in unseren Zellen haben. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Der eine reagiert auf die Impfgifte, mancher steckt sie weg. Bei vielen Leuten allerdings heutzutage, da wir ja auch nicht durch Impfung vergiftet werden, sondern auch durch die sogenannten Lebensmittel, bildet sich das Problem heraus, dass der Körper die zelluläre TH1-Giftgasimmunität reduziert. Aus einem ganz einfachen Grund, weil er feststellt, ich werde ja schon vergiftet, jetzt kann ich meine Immunität nicht mehr selber noch mit einem giftigen Gas ausleben. Und er versucht das dann auszugleichen, indem er die Antikörperabwehr hochfährt. Es ist heutzutage auch so, dass die ungefähr 50% der Menschen erkranken im Laufe des Lebens einmal an einer Krankheit, die direkt oder indirekt durch eine Schieflage, durch eine Disbalance des Immunsystems verursacht wird. Ich habe mich kürzlich mal mit einer Ärztin unterhalten, die 60 Jahre alt ist. Allergiker hatten die früher nicht in den 40er Jahren in der Schule. In den 50er Jahren begann es so langsam eine medizinische Randerscheinung zu werden und heutzutage irgendwie ich glaube, ein Viertel der Kinder hat schon Asthma oder eine andere behandlungsbedürftige Allergie. Es geht dann hoch bis 30% bei manchen Erwachsenengruppen. Ursache dafür ist eine Disbalance des Immunsystems, weil wenn TH1, die zelluläre Immunität, reduziert wird und die Antikörperabwehr hochgefahren wird, dann haben sie natürlich das Problem, viele Antikörper oder ein sehr aktives, hyperaktives Antikörpersystem sucht sich dann natürlich auch seine Feinde und reagiert dann im Laufe der Zeit einfach auch über auf harmlose Substanzen. Die TH1-Zellen, die zelluläre Giftgasimmunität, ist wichtig bei Tuberkulose, Krebs, Sepsis. Und wenn es diese Viren geben würde, gegen Virus Hepatitis C und HIV-AIDS, weil das per Definition Viren sind. Und TH1 ist einfach gegen Pilze, Viren und Bakterien zuständig. Außerdem noch gegen die bei HIV-Test-positiven Menschen gefürchteten Candida-Infektionen, das sind Mikropilze. Gegen diese Sachen sollte das TH1-System arbeiten. Wenn jetzt, was relativ selten ist als immunologische Überreaktion, wenn jetzt das TH1-System überreagiert, dann entsteht zum Beispiel Rheuma, dann entsteht multiple Sklerose, weil der Körper dann einfach eigenes Gewebe zu stark attackiert. Und wir haben jetzt interessanterweise, und das ist jetzt eine sehr aktuelle Geschichte, ich drehe jetzt gerade im Moment einen Film über die Blauzungen-Zwangsimpfung bei Rindern, die im Moment bei den Bauern für sehr viel Kontroversen sorgt, die dafür sorgt, dass die Bauern auf die Straße gehen, weil die einfach große Probleme haben. Denen fallen total viele Milchkühe, werden trocken, die geben keine Milch mehr oder der Milchertrag lässt nach. Und sehr viele Bauern haben Probleme mit sogenannten Verkalbungen. Verkalbungen sind Aborte, Fehlgeburten. Das Ganze liegt an einem neuen Adjuvans, an einem neuen Verstärkerstoff, der jetzt gerade im Tierversuch ausprobiert wird und laut der pharmazeutischen Zeitung in den nächsten Jahren auch für den Menschen angewendet werden soll. Das sind sogenannte Seponine. Seponine sind Pflanzengifte, mit der die Pflanze sich gegen Pilze wehrt. Seponine zersetzen rote Blutkörperchen und pikanterweise wird die Menge an Seponinen, die in den Blauzungenimpfstoffen und in anderen Tierimpfstoffen drin ist, in hämolytischen Einheiten gemessen. Eine hämolytische Einheit ist die Fähigkeit, eine bestimmte Menge roter Blutkörperchen zu vernichten. Aber damit hört es nicht auf bei den Saponinen. Das ist noch eher der harmlose Aspekt bei den Saponinen. Denn Saponine entwickelt man aus einem Grund. Man hat ja immer auf den Antikörper-Titer, auf die Antikörper geschaut, wenn es darum ging, zu scheinen zu beweisen, dass eine Impfung funktioniert. Nun hat sich mittlerweile, fängt alles an, sich herumzusprechen, dass Antikörper mit Virenabwehr nicht wirklich viel zu tun haben. Außerdem sieht man auch das Problem der Leute, die allergisch oder autoimmunkrank werden durch die Impfung. Deswegen denkt sich der Schulmediziner natürlich auch, okay, wenn ich durch Aluminium und andere Köstlichkeiten TH2 hochmanipuliere, dann muss ich ja irgendwie TH1 auch hochmanipulieren. Und genau das tun die Saponine. Und jede Frau, ich weiß nicht, ob eine Frau unter Ihnen ist, die Rheuma hat. Hat jemand Rheuma unter Ihnen? So rheumatische Beschwerden? Wenn eine Frau zum Beispiel Rheuma hat, geht das Rheuma während der Schwangerschaft weg. Der Grund liegt dafür, dass der Körper die zelluläre TH1-Immunität ganz radikal herunterfährt während der Schwangerschaft, weil nämlich ansonsten diese zelluläre Immunität den Fötus abstoßen würde. Deswegen wird TH1 runtergefahren. Wenn man jetzt bei Schwangeren oder bei trächtigen Kühen oder bei Kühen vor ihrer Trächtigkeit diese Seponine da reinschmeißt in den Körper, dann geht natürlich dann geht TH1 hoch und lässt sich dann durch die Schwangerschaft nicht mehr runterregeln. Dadurch kommen dann die Aborte zustande, weil man schlicht und einfach diesen natürlichen Mechanismus, zelluläre Immunität in der Schwangerschaft werden gedrückt. Diese Kombination aus Antikörperstimulation und zellulärer Immunität zu stimulieren, die bringt das Immunsystem einfach völlig durcheinander. Wirkung von TH2-Zellen, Antikörperabwehr gegen Krankheiten, Psoriasis, Darmparasiten und dieser Zungenbrecher da auf der rechten Seite. Und was hier in diesem Bild rätselhafterweise fehlt, sind die Bakterien. Bakterien sind das Haupteinsatzgebiet. Bakterien sind das Haupteinsatzgebiet von Antikörpern. Wenn Sie jetzt eine Überreaktion Ihres Antikörpersystems haben, dann kann man Heuschnupfen kriegen, atopische Dermatitis, Asthma, Allergien, da habe ich vergessen, was das ist, Sklerose oder einen systemischen Lupus.
Ich heiße Nicole und wenn ich einmal groß bin, möchte ich Seiltänzerin werden, genauso wie im Zirkus.
Kinder wollen so vieles werden in diesem Alter. Quält sie auch manchmal der Gedanke, irgendetwas könnte dazwischen kommen? Kinderlähmung ist grausam. Schluckimpfung ist süß.
So einfach ist das. Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist grausam. Hier sehen wir einen Poliofall, wo die Kinder die Kontrolle über ihre Muskeln verlieren. Und das ist noch einer der etwas besseren Fälle, wo dann halt mit Stahlstützen die Kinder dann noch einigermaßen gehen konnten. Das Interessante an der Polio ist im Übrigen, gut, der Impfstoff, den wir Älteren damals alle zu essen gekriegt haben, der ist irgendwann verboten worden wegen seiner Nebenwirkungen. Jetzt hat man was anderes entwickelt. Aber das Interessante, wenn man sich die Kinderlähmung mal anschaut, dann korreliert die Anzahl, das ich sehe, ist die Kurve, die Neuerkrankungen an Kinderlähmung feststellt. Und hier sind dann halt so verschiedene Daten, Ereignisse eingetragen. Hier zum Beispiel 1942 wurde in den USA und in Teilen von Europa dazu aufgerufen, DDT, dieses mittlerweile schon lange verbotene, biologisch sehr schwierig abbaubare Nervengift, was als Pflanzenschutzmittel eingesetzt wurde, ohne Schutz, ohne Einschränkung zu benutzen. Daraufhin geht Polio nach oben. DDT zugelassen für generellen zivilen Einsatz von der amerikanischen Food and Drug Administration. Ging wieder hoch. 1950 bis 1951 gab es die, eins fehlt hier drin, 1949, Hans, korrigiere mich, falls ich mich vertue, 1949 gab es den Nobelpreis dafür, dass man DDT, was schon in den 20er Jahren entwickelt worden war, dass man bewiesen hätte, wie vielfältig es einsetzbar ist und wie harmlos es ist. Ich glaube, 1949 hat es den Nobelpreis dafür gegeben, für DDT. Steht in einem Artikel von mir drin, aber ich habe es leider vergessen, Zahlen kann ich mir nicht merken. 1950 bis 1951 gab es erste Untersuchungen zur Sicherheit von DDT. 1952 wurde DDT in Milch gefunden als Ursache dafür, dass es Nervenschäden und Tod bei Kälbern verursacht. 1953 hat eine Schweizer Studie diese US-Studie bestätigt. Wir sehen schon hier, geht in den USA, weil das in den USA 1952 natürlich durch die Presse ging. Hier geht die Kinderlähmung natürlich schon heftig runter. Obwohl man ja gar nichts gegen die Kinderlähmung eigentlich getan hat, sondern nur etwas gegen die DDT. Ähm, 1953 wurde dann Dr. Kumm, ein Berater des DDT-Produzenten, zum Surgeon General, also zum Generalgesundheitsarzt. Ich weiß jetzt nicht, wie man das in Deutschland übersetzen würde. In Österreich heißen diese Leute dann Spitals, Gesundheits, weiß ich nicht. Der ist auf jeden Fall in der hohen Position gehievt worden. 1954 gab es eine FDA-Erklärung, die den Gebrauch von Pestiziden eingeschränkt hat. Hier gab es erste Versuche mit dem ersten Polio-Impfstoff, der dann ganz kurze Zeit später bereits als untauglich festgestellt wurde. Hier gab es die Lizenz für diesen untauglichen Impfstoff. Hier begannen die Massenimpfungen. Sie sehen hier einfach, wie DDT in dem Ausmaß, wie DDT eingeschränkt wird, geht die Kinderlähmung runter. Die Maßnahmen mit einem effizienten Impfstoff. Hier wurde der untaugliche Impfstoff 1957, kam er erst zur Massenanwendung. Ja, also hier hätte eigentlich erst die Kinderlähmungskurve runtergehen müssen, wenn es denn nun am Poliovirus liegt, dass die Kinder da krank sind. Naja, und hier 1968 erlosch dann die Zulassung von DDT zumindest in den westlichen Ländern. So ein kleines Beispiel dafür, wie Vergiftungen, und das hat heutzutage System, wie Vergiftungen umdefiniert werden zu Infektionskrankheiten. Weil so schützt man sich natürlich einerseits vor Schadensersatzprozessen und kann andererseits an Tests, Impfungen und Medikamenten sich noch eine goldene Spritze verdienen. Ich bin in der Pause vorhin schon darauf angesprochen worden. Jeder redet ja über die PCR-Tests. Ach so, man kann natürlich auch DVDs kaufen. Ich habe jetzt heute keine da, obwohl eine DVD, die kann man beim Bernhard Buri kaufen. Mit einer Dokumentation von mir und bei Impfreport oder Wunschfilme können Sie andere DVDs bestellen, die sich mit diesem Thema befassen. Eines der zentralen Probleme der heutigen Krankheits- oder des heutigen Menschen, der ganz gerne gesund werden möchte, ist die Anwendung von unspezifischen Labortests. Heutzutage werden Viren vor allem über die sogenannte PCR gemessen. Das ist eine Polymerase-Kettenreaktion. Dessen Erfinder, der Nobelpreisträger Kary Mullis, sagt, das ist absurd. Und warum sagt er, das ist absurd, mit der PCR eine Viren im Blut zu bestimmen und zu messen? Weil seine Methode überhaupt nicht zu dem Nachweis speziellen Erbguts gemacht ist. Das ist ein Verfahren, ein technisches Vervielfältigungsverfahren, das wahllos alles an Erbgut kopiert und vervielfältigt, was nicht rechtzeitig auf den Bäumen ist. Diese PCR ist entwickelt worden für Reinraumversuche, also wo zum Beispiel bei Chipherstellern nachgeguckt werden muss, ob jetzt dieser Raum wirklich absolut keimfrei ist. Da taucht die PCR. Und absurderweise setzt die Medizin diesen völlig unspezifischen DNA-Multiplikator dazu ein, um dann auch noch nicht nur zu sagen, sie haben viele Viren im Körper, sondern dann auch noch angeblich unterscheiden zu können, genau welche. Eine kleine Absurdität oder ein kleines Vorkommnis, anhand dessen man diese Absurdität schön beschreiben kann. Eine Ärztin aus Frankfurt, mit der ich befreundet bin, die wollte mal von sich, HIV-Status ist HIV-Test negativ. Ich sage nicht HIV-negativ, weil es dieses Virus nicht gibt. Ich sage Test-positiv oder Test-negativ, weil da immunologisch natürlich eine Problematik vorliegt. Und diese Frau Sacher wollte mal von ihrem eigenen Test-negativen Blut eine Viruslastmessung, die mit PCR passiert, machen lassen. Hat das Labor sich geweigert. Das machen wir nicht. Warum denn? Ja, das dürfen wir nicht, das können wir nicht, das geht nicht. Natürlich geht das, hat sich die Frau Sacher gedacht. Und hat einen ihrer AIDS-Patienten, jemand, der ein heftiges Kokain-Amphetamin-Problem hat und deswegen eine Immunproblematik entwickelt hat, der deswegen bei ihr wegen AIDS-Symptomen in Behandlung ist, dessen Aufkleber hat sie genommen, hat dann sich selbst Blut abgenommen und hat es in zwei unterschiedliche Röhrchen gemacht. Eines ging unter dem Namen eines AIDS-Patienten zur Viruslastmessung. Und das andere ging unter ihrem eigenen Namen zum HIV-Antikörpertest. Erstaunlicherweise war ein und dasselbe Blut sowohl HIV-Antikörper negativ als auch wies es eine Viruslast von 12.000 HI-Viren pro Milliliter Blut auf. Das passiert, wenn man solche Testverfahren mal überprüft. Wie konstruiert man eine Pandemie? Man nehme also eine Krankheit mit zivilisatorischem Hintergrund, aber angeblich unklarer Ursache, wie zum Beispiel Fettsucht. Man filtere dann aus den Zellen der kranken Partikel, die im gesunden Menschen seltener vorkommen und die so ein ganz kleines bisschen wie Viren aussehen. Dann entwerfe man einen Antikörpertest, der auf diese Partikel ein bisschen stärker reagiert als auf andere Partikel. Man erkläre jeden für krank, bei dem der Test eine gewisse Reaktivität erreicht, also überschreitet. Ein bisschen reagiert er bei jedem, bei manchen reagiert er viel. Und dann ziehen wir in der Mitte einfach einen willkürlichen Strich und darüber ist dann alles mit den Fettsuchtviren infiziert. Wenn Sie mir jetzt zum Beispiel sagen, eine junge, schlanke Frau, ja, aber wieso, ich habe Sie jetzt gerade Fettsuchtvirus positiv getestet, ja. Jetzt könnten Sie natürlich sagen, ich bin ein Cleverle, aber ich habe doch gar keine Krankheitssymptome. Dann sage ich, ja, noch nicht. Nicht? Wir wissen ja, die Inkubationszeiten, das kann heute 50, 60 Jahre dauern, bis sich das bemerkbar macht. Aber wenn Sie mit, wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Wenn Sie mit 100 nicht fett sein wollen, dann sollten Sie jetzt schon anfangen, Medikamente zu nehmen. Ich habe da ein ganz hervorragendes Mittel. Dabei können Sie gerne was, das ist ganz günstig. Mit ein bisschen Glück trägt sogar die Krankenkasse. Wir machen da gerade Lobbyarbeit beim Robert-Koch-Institut. Da wird heute Abend ein Bankett gegeben. Wir werden per Ärzte nach Mauritius eingeladen und ich garantiere Ihnen, danach kriegen wir die Zulassung. Das ist überhaupt kein Problem. Rabatt? Also, Sie haben ja schon einen Bauch. Also da muss ich dann eher noch sagen, ob ich Ihnen das geben darf, da müssen wir dann zu Pforte greifen, nicht? Und es ist natürlich doppelt so teuer. Ja, und dann brauchen wir noch so etwas wie dieses göttliche Tamiflu. Da hat wahrscheinlich auch niemals jemand in den Beipackzettel geguckt und festgestellt, dass unter Nebenwirkungen samt und sonders Grippesymptome stehen. Mit anderen Worten, ich brauche jetzt ein Medikament gegen das Fettsuchtvirus, was die gleichen Symptome wie das Virus verursacht. Weil wenn sie dann irgendwann fett werden, dann liegt es natürlich nicht am Medikament, was auch fett macht. Nein, das ist ja das Virus gewesen. Ich habe sie ja positiv getestet. Ich bin da völlig auf der sicheren Seite. Aber so funktioniert das Geschäft heutzutage. Ja. Die Menschen schauen zu viele TV-Werbespots über Medikamente, die sie nicht brauchen. Ich glaube, dafür haben wir auch eine Pille auf Lager. Ja, so schaut es aus. Es sind im Moment, und das ist wirklich, die Impfungen sind der Pharmamarkt der Zukunft. Noch vor 30 Jahren wurde damit kaum Geld verdient. Ich meine, im ersten Lebensjahr eines Menschen, diese eine Tuberkulose-Spritze für damals 20 Mark, da ist natürlich kein Geld mitzumachen. Bei den HPV-Impfstoffen, da haben sie schon stärker zugelangt. Es braucht 2 Impfstoffdosen für die Immunisierung. Und die kosten 460, 480 Euro. Und der damalige Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, unser lieber Freund Professor Schmidt, hat dann auf die Nachfrage, in sämtlichen anderen Ländern würde der Impfstoff nur ein Drittel oder ein Viertel kosten, warum der in Deutschland so teuer wäre, gesagt, warum diese Frage? In Deutschland ist das Geld doch vorhanden. Als dann die grüne Bundestagsabgeordnete Biggi Bender, die kommt hier aus Stuttgart, oder? Als dann Biggi Bender den Schmidtchen Schleicher vor einen Bundestagsausschuss schleifen wollte, wo er sich dann bezüglich des Lobbyismus und Interessenskonflikte innerhalb der STIKO, der Ständigen Impfkommission, erklären sollte, hat er dann plötzlich irgendwie Scotty Beam Me Up, This Planet Sucks, und hat sich in die Forschungsabteilung eines Pharmakonzerns wegbeamen lassen. Wo ist er jetzt nochmal? Schmidtchen ist jetzt bei Bayer. So schnell ging das, nahtlos, von einem Tag auf den anderen. So, Kündigungsfrist hat er nicht eingehalten. Das war eine Flucht. Das war eine Flucht. Ja, gute Frage, nicht? Wie geht es eigentlich der Vogelgrippe? Alle Leute reden nur noch über die Schweinegrippe und keiner interessiert sich mehr dafür, welche Seuche uns hier irgendwie vor ein paar Jahren fast hinweggerafft hat. Und um sie ein bisschen zu amüsieren und um auch ein bisschen Werbung für die DVDs zu machen, die Sie beim Bernhard, das ist der Mann an der Kamera, gleich kaufen können, mal ein bisschen den 5-Minuten-Trailer zu dieser 60-Minuten-Dokumentation. Erinnern Sie sich noch einmal kurz daran, wie das war im Februar 2006. Das war ja genau das Gleiche wie dieses Jahr im Mai. Da war ja selbst, es ist noch keiner gestorben, es war keiner krank. Selbst die Tagesschau hat als Aufmacher nichts anderes gebracht als Vogelgrippe, Vogelgrippe, Vogelgrippe. Ich habe mir danach mal den Erstnachweis von H5N1, von dieser Variante des H5N1 angeguckt. Die wissenschaftliche Publikation. Witzigerweise erfolgte der Erstnachweis dieses Virus bereits per PCR. Nun hätte man das Virus erstmal ordentlich isolieren müssen, um dann das Genom zu nehmen und dann für die PCR, für diesen Vervielfältigungsapparat, ein Startermolekül entwickeln müssen. Aber bei H5N1 war das nicht so. Bei H5N1 hat man die PCR, die H5N1-spezifische PCR schon gehabt, bevor man das Virus hatte und hat dann praktischerweise das Virus gleich damit nachgewiesen. Es ist bei der Schweinegrippe jetzt nicht anders. Ich habe damals dann auch noch ein bisschen mal so eine wissenschaftliche Publikation mir besorgt über den Erstnachweis, dass H5N1 krank macht. Das war eine wissenschaftliche Arbeit, die sich mit der astronomisch hohen Anzahl von einem Kranken befasste. Es war ein Junge, der in Thailand ins Krankenhaus kam mit einer Schimmelpilzinfektion. Und wenn man eine Schimmelpilzinfektion hat, dann ist das Immunsystem schon ziemlich hinüber. Vor allem die zelluläre Immunität ist dann völlig hinüber. Und nachdem man diesen Jungen dann noch mit mehreren Breitbandantibiotika fehlbehandelt hat, weil Antibiotika drücken die zelluläre Immunität nach unten, noch weiter nach unten, ist dann Tamiflu eingeflogen worden und 3 Tage später war er tot. Das ist ähnliche Geschichte in der Türkei. Das waren Mädchen, die hatten auch alle generelles Immunversagen mit Schimmelpilzbefall. Und ich habe dann auch beim Robert-Koch-Institut angefragt, ob es einen Präzedenzfall gäbe, ob es eine andere Seuche gebe, vor der das RKI warnt, täglich Presseerklärungen herausgibt, die sich an einem einzigen Fall, die an einem einzigen Einzelfall festgemacht ist. Darauf sind natürlich Fragen, auf die bekommt man keine Antwort. Nun ja, jetzt der 5-Minuten-Trailer zur 67-Minuten-Doku. H5N1 antwortet nicht.
Alle Jahre wieder grassiert ein tödliches Virus und diesmal wird es uns den Garaus machen. Die Nachrichten lesen sich wie ein Horrorroman. Schwan der Angst trifft Todeskatze, Monsen wird zur Angstsirene. Erst Hubschraubereinsatz, dann Tornados, Minister raufen um Kompetenzen und Vogelkundler raufen sich die Haare angesichts des Seuchenszenarios.
Aber im Prinzip ist das in jedem Eiswinter so, dass wir so viel tote Tiere haben.
Wenn ihr sagt, wir sind angewiesen worden, alle toten Vögel zu melden. Ich bestehe darauf, dass sie rauskommen. Dann sind sie rausgekommen vom Amt, von der Polizei, Feuerwehr und die Bundeswehr. Und haben den toten Spatzen geboren. Und er hat sich hingestellt und hat gesagt, sag mal Leute, seid ihr noch lustig? wortwörtlich.
Ja, also das war der Kriegseinsatz, den wir hatten, und der ist inkonsequent gewesen. Man hätte mit AWACS-Flugzeugen über der Insel Rügen fliegen müssen und dort jeden Vogel, der nur startet, beobachten müssen und dann mit Flachs auf dem Festland versuchen müssen, diese Vögel runterzuschießen. Dann hätten die Seuchenmatten auf dem Rügendamm einen echten Sinn gehabt, weil dann hätten wir sagen können, von der Insel Rügen kann es nicht kommen, wir haben alles abgeschossen, was zum Abschießen war.
Seit dem 16. Februar 2006 wird die deutsche Öffentlichkeit über die Massenmedien von der Vogelgrippe infiziert. Politiker, Medien, Ärzte und Pharmakonzerne spielen uns auf der Orgel der Angst das alte Lied vom tödlichen Virus. Diesmal heißt es H5N1. Milliarden fließen in der EU und in den USA in die Forschung nach Impfstoffen, den Kauf von Tamiflu und die Einführung neuer Tests. Die Ängste in der Bevölkerung steigen und mit ihnen der Wert mancher Aktien. Doch die naheliegendsten Fragen werden nicht gestellt. Und wenn sie gestellt werden, bekommt man keine Antwort. Gab es auf Rügen ein Massensterben der Vögel? Wie gefährlich ist H5N1 für Mensch und Tier? Welche Fakten sprechen für eine Pandemie? Wie sicher sind Virustheorie und Nachweismethoden? Wie impft man gegen ein Virus, das man nicht kennt, weil es noch gar nicht mutiert ist? Drohnen und Zwangsimpfungen? Wer profitiert von der Vogelgrippe-Panik?
Selbst den Gesundheits- oder Verbraucherschutzminister heißt er ja, Seehofer, nachdenklich gestimmt haben, als er sagte, er hat es kürzlich im Fernsehen öffentlich gesagt, dass er sich wundert, von wie vielen Firmen er plötzlich Angebote für Impfstoffe kriegt. Dass ihm doch auch aufgefallen ist, dass da also irgendwie ein kommerzieller Gedanke auch dahinter stecken könnte, ja, hinter dem Ganzen.
Wir wissen von allen Impfungen, dass sie Nebenwirkungen haben. Ja? Und wenn dann die Anzahl der geschädigten Personen aufgrund der Nebenwirkungen womöglich höher ist als aufgrund der Erkrankung, die durch ein bestimmtes Virus, wenn es denn existiert und wenn es denn auch tatsächlich böse ist, auftreten, dann ist natürlich die Frage, wofür mache ich das dann?
Alle nehmen dieses Tamiflu unkritisch. Auch viele meiner Kollegen habe ich schon erlebt, die das horten. Ja. Der Kollege, der das damals getestet hat, der hat gesagt, es ist ein Placebo mit schweren Nebenwirkungen. Und das war seine letzte Äußerung in dem Institut. Und vor allen Dingen in diesem Fall ist es so, dass ja da erhebliche Interessenskonflikte in der amerikanischen Regierung bestehen. Insofern als Donald Rumsfeld Shareholder ist bei Gilead, die Aktien hält, ein Großteil der Aktien hält. Und der Kollege Bush einmal gleich für 2 Milliarden Dollar dann Tamiflu einkauft und sämtliche Staaten seinem Beispiel folgen. Also alle Satelliten folgen dem amerikanischen Beispiel. Das heißt, es ist ein unglaublicher Deal, der da gemacht wird.
Deshalb sollten wir keine Antikörper gegen H5N1 produzieren, sondern Antikörper gegen die Angstmacherei der Pharmastrategen. Denn Angst macht krank. Aber auf eines können Sie Tamiflu oder vielleicht doch besser ein preiswerteres Gift nehmen. Die nächste Pandemie kommt bestimmt. Das ist so sicher wie das Klingeln in den Kassen der Pharmakonzerne.
Ja, die nächste Pandemie kommt bestimmt. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so schnell kommt. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so schnell kommt und dass sie diesmal noch eins draufsetzen. Und man muss sich das mal vorstellen. Ich meine, es ist sehr schwer, international ist es sehr schwer, an die Todesursachen von Leuten heranzukommen, die Schweinegrippentest positiv waren. Ich habe einen Fall recherchieren können, weil man da Angaben kriegte. Das war diese Schwangere aus England, wo das Kind überlebt hat, aber nach ein paar Tagen dann auch gestorben ist. Die Frau hatte vorher schon einen sehr schweren Immundefekt. In Deutschland ist noch keiner gestorben. Insgesamt bewegt sich die Sterblichkeit durch Schweinegrippe auf diesem ganzen Planeten hinter dem hintersten Ende in der Todesursachenstatistik. Trotzdem hat die Bundesregierung für mehrere Milliarden schon Impfstoffe bestellt, von denen sie noch gar nicht weiß, ob sie denn nun scheinfunktionieren werden. Aber anscheinend geht man davon aus. Dann wird nach 3 Jahren wieder neues Tamiflu angeschafft. Und insofern war das Timing des Schnitzelvirus auch perfekt, weil das Tamiflu, was 2006 bestellt wurde, nämlich mittlerweile zerfallen ist und entsorgt werden muss. Wie Dr. Köhnlein gerade schon sagte, es ist einfach ein unglaublicher Deal, der hier gemacht wird. Und schließen möchte ich, jetzt traue ich ihr, doch, da ist er. Schließen möchte ich mit einem Cartoon angesichts, ich habe es schon mehrmals anklingen lassen, Medikamente, die die gleichen Symptome verursachen wie die Krankheit, gegen die sie verschrieben werden. Das ist bei den HIV-Medikamenten zum Beispiel genauso, wenn man sich da von einem Wirkstoff von ACT-Retrovir den Beipackzettel anguckt. Das ist eine Beschreibung der AIDS-Symptomatik. Tamiflu macht Grippesymptome. Und dieser Cartoon bringt es eigentlich sehr schön auf den Punkt. Und mit dem möchte ich meinen Vortrag jetzt auch beenden. Ich nehme das Arzneimittel nicht mehr, Schwester, da mir die ursprüngliche Krankheit verglichen mit den Nebenwirkungen des Arzneimittels viel lieber ist. Ja, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ich bedanke mich für Ihr Kommen, beantworte jetzt gleich noch ein paar Fragen und hoffe auf reichhaltige Spenden. Geht alles. Danke.